Radio SRF.
Rudolf Strahm, die Lex USA ist gescheitert. Das Parlament hat diese Woche Nein gesagt. Ist das jetzt ein Höhepunkt der Demokratie, weil das Parlament sich am Ende durchgesetzt hat? Oder ist das ein politisches Desaster, weil die Parteien sich nicht einigen konnten?
Im Moment sind wir vor einem Scherbenhaufen. Dieser Parlamentsentscheid ist sicher kein Gewinn für den Rechtsstaat, und zwar deshalb, weil die Banken, die im Würgegriff der Amerikaner stehen werden, die werden die Daten so oder so liefern. Sie werden jetzt halt schweizerisches Recht brechen müssen, wenn nicht noch etwas Neues beschlossen wird.
Zu den Optionen kommen wir dann später.
Und sie werden auf jeden Fall alles versuchen, den Würgegriff der Amerikaner durch eine Anklage abzuhalten. Denn wenn in den USA eine Bank angeklagt ist, nicht einmal verurteilt, dann kann sie das Dollar-Clearing über die USA nicht mehr abwickeln. Und dann kann eine Bank natürlich nicht mehr geschäften.
Eigentlich ging es bei dieser Lex USA ja darum, die Banken zu retten. Die Banken haben jetzt ein Problem. Wie akut ist denn die Gefahr? Was würden Sie sagen, Rudolf Strahm?
Es kann niemand genau voraussagen, wie es jetzt abläuft, weil für die USA ist das ja ein Justizverfahren, bei dem die Politik nicht mehr dreinredet. Und es ist ähnlich wie bei unseren Justizverfahren. Man weiß dann nicht, wie die Richter entscheiden werden, wie die Bußengestaltung ist. Man weiß, wie hoch die verschiedenen Ansätze sind der Bußen. Es gibt nicht nur einen Bußenansatz wie bei uns bei Steuerhinterziehung. Bei uns ist es einfach der dreifache Betrag des hinterzogenen Steuerbetrags. Aber in den USA gibt es schon Regeln, aber wie die Regeln angewandt werden, wissen wir nicht. Aber wir müssen davon ausgehen, das haben wir bei der Bank Wegelin erfahren, dass die amerikanische Justiz fehlbare Schweizer Banken, die willentlich und wissentlich amerikanisches Recht nach 2009 verletzt haben, natürlich jetzt an die Kasse nehmen wird.
Die USA haben eine Frist bis zum 1. Juli ja eigentlich gesetzt. Wenn bis dahin Daten geliefert werden von den Banken, dann soll es keine Strafverfolgung geben. 1. Juli, das ist nun bald. Das heißt, innerhalb der nächsten Woche muss etwas geschehen.
Wenn wir die bisherige Praxis der amerikanischen Steuerjustiz betrachten, werden sie eine Bank oder einzelne Banken jetzt in den Würgegriff nehmen und nicht flächendeckend sozusagen rundum schießen. Sie müssen ja dann in einem Strafverfahren auch vor den Gerichten und bei den Rekursinstanzen muss die Steuerbehörde natürlich standhalten können. Also sie müssen dann schon auch für ein rechtsstaatliches Justizverfahren substanzielle Argumente haben. Deswegen gehen Sie wahrscheinlich gegen ein oder zwei Banken los. Was dann passiert, ist völlig offen.
Klar ist, der Bundesrat muss jetzt wieder ran, nachdem das Parlament das Gesetz zurückgewiesen hat. Was würden Sie denn dem Bundesrat raten, um das Problem mit den Altlasten, darum geht es hier ja, aus der Welt zu schaffen?
Die ganze Verfahrenslage ist da sehr, sehr komplex. Und ich würde jetzt nichts raten, sondern eher davon ausgehen, was Frau Bundesrätin Wittmer-Schlumpf, die ja eine enorme Arbeit geleistet hat in den letzten Wochen, jetzt schon angekündigt hat, dass der Bundesrat in seinen Möglichkeiten, rechtlichen Möglichkeiten, alles tun wird, um den Banken die Datenlieferung zu ermöglichen. Es gibt ja im Strafgesetzbuch eine Möglichkeit, dass in ganz besonderen Fällen der Bundesrat auch Firmen die Datenlieferung ermöglichen kann. Allerdings ist das sehr limitiert.
Das heißt, der Bundesrat wird voraussichtlich eine Verordnung erlassen. Auf der Grundlage könnten die Banken dann die Daten liefern.
Der Bundesrat ist allerdings auch gebranntes Kind. Ich möchte erinnern, dass 2008/09 der Bundesrat ja vom Bundesverwaltungsgericht eine Schelte erhalten hat, dass er eigentlich contra legem, also unter Gesetzesverletzung, die UBS-Daten ausliefern wollte oder erlaubt hat auszuliefern. Und der Bundesrat, vor allem auch die Justizseite im Bundesrat, das Bundesamt für Justiz, wird alles tun, nicht mehr eine Schelte einzuheimsen. In dem Sinn ist der Bundesrat rechtsstaatlich sehr eng begrenzt und deswegen sage ich voraus, das Ganze ist noch nicht gegessen. Möglicherweise wird dann unter dem Drohknüppel der amerikanischen Justiz plötzlich wiederum das Parlament bei uns zugekommen müssen.
Es bleibt also kompliziert und schwierig über lange Zeit voraussichtlich noch. Rudolf Strahm, während die Lex USA im Parlament eben durchgerasselt ist, ist FATCA glatt durchgegangen. FATCA regelt ja die Zukunft, den künftigen Austausch mit den US-Behörden. Jetzt liest man in den Medien, dass auch schon Altfälle ab 2009 über FATCA geregelt werden können. Ist das richtig?
Das ist jetzt eine Interpretation, aber ich gehe auch davon aus, FATCA ist zwar eine zukunftsorientierte Regelung, aber sie erlaubt natürlich auch den Rückgriff auf bisherige Vermögen und Vermögensvorgänge bei den Banken. Und in dem Sinne, auch wenn es nicht explizit im FATCA-Vertrag steht, ist es natürlich möglich, dass die Amerikaner dann zurückgreifen und zum Beispiel die Abwicklung von mehrjährigen Kontenvorgängen natürlich jetzt auch wiederum in Erfahrung bringen wollen. Man muss einfach wissen, die Amerikaner haben schon sehr, sehr viel Datenmaterial durch geklaute Daten, durch diese Befragung der amerikanischen Kunden, nicht nur jeder amerikanische Kunde, der gegenüber der Steuerbehörde dann sich für Nachsteuern erklärt hat, hat in stundenlangen Hearings erklären müssen, wie die ganze Steuerumgehung über die Schweiz gelaufen ist. Und deswegen kennen die Amerikaner die Namen der Bankkunden, nicht nur der Bankkunden, sondern auch der Bankmitarbeiter. Sie kennen die Namen der Treuhänder und Berater. Kurz, die Amerikaner wissen sehr viel. Und deswegen ist anzunehmen, früher oder später holt uns auch die Vergangenheit ein, auch wenn wir mit dem FATCA jetzt die Zukunft regeln.
Konrad Graber, der CVP-Ständerat und Chef der Kommission für Wirtschaft und Abgaben, hat zur FATCA-Annahme gesagt, das sei eine Vogel-Friss-oder-Stirb-Situation gewesen. Ist das so?
Ich glaube, das ist so. Gilt allerdings nicht nur für die Schweiz, sondern praktisch für alle Finanzplätze der Welt. Nicht nur in Europa, sondern auch in Asien.
Obwohl der Eindruck hier ja oft entstanden ist, dass es speziell sich jetzt gegen die Schweiz gerichtet hat.
Ich weiß nicht, ob in allen Ländern so große Eiertänze bezüglich Souveränität vollführt werden, aber man muss sehen, die Amerikaner, sie haben die Macht, mit dem Dollar als Leitwährung in der ganzen Welt eine Datenlieferung durchzusetzen, wenn es um amerikanische Bürger und um amerikanische Doppelbürger oder amerikanische Assets geht. Und alle Banken müssen sich dem fügen.
Zum Schluss noch ein anderes Thema, Rudolf Strahm. Der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse hat diese Woche die Führungsspitze ausgewechselt. Präsident Rudolf Werli und Direktor Pascal Gentinetta müssen gehen. Ein Grund ist sicher die Niederlage bei der Abzockerinitiative. Aber was haben die beiden sonst noch falsch gemacht?
Das Minder-Debakel, also die große Niederlage bei der Abzockerinitiative von Thomas Minder, war ja eigentlich nicht die Ursache, sondern ist jetzt einfach der Auslöser. Es ist oft so in der Geschichte, es gibt fundamentale Ursachen, über die niemand spricht, und dann braucht es sozusagen einen Funken.
Aber der ist auch schon lange her, der Funken. Das ist ja erstaunlich, dass es dann so lange gedauert hat.
Ich wusste von einem Mitglied des Vorstands, im engeren Vorstandskreises, schon nach der Minderinitiative, dass es einen Wechsel geben wird. Aber man wollte jetzt nicht so ganz kurzfristig, ich finde, ist das auch verständlich.
Umso erstaunlicher ist ja, dass dieser Wechsel jetzt so plötzlich kommt. Ohne Nachfolger zu haben, obwohl es einen gewissen Vorlauf gab, sind die beiden Herren aus der Führungsspitze vor die Tür gesetzt worden. So kann man das, glaube ich, sagen, oder?
Wenn Sie Nachfolger wollen, müssen Sie ja eine Suche antreten für neue Leute. Und es ist fast nicht möglich, in der doch kleinen Wirtschaftswelt der Schweiz das geheim zu halten. Aber was man einfach wissen muss, ist, dass in der Economie Suisse tiefere Gegensätze bestehen. Und das schwächte schon lange Economie Suisse, nicht wahr? Wir haben viel stärker als früher einen Interessengegensatz zwischen der Inlandwirtschaft und der KMU einerseits und der Globalwirtschaft und Konzernen. Und wir haben gerade in den letzten Jahren der finanzpolitischen Spannungen auch den Interessengegensatz zwischen Finanzwirtschaft und Realwirtschaft. Denken Sie an die ganze Debatte um den Frankenkurs und so weiter. Und das hat natürlich den Verband geschwächt. Hinzu kam, dass die bisherige Equipe, vor allem unter Pascal Gentinetta, eigentlich noch im Geist der 90er Jahre des neoliberalen Anti-Etatismus geführt worden ist. Und die Economie Suisse hat gegenüber der Staatstätigkeit fast durchs Band Fundamentalopposition betrieben und blockiert statt mitgestaltet. ich habe noch den alten Vorort und auch die Economie Suisse erlebt, dass sie natürlich mit Vorschlägen kamen und mitgestalten wollten im Staatswesen. Im Zweiten Weltkrieg hatte ja der Vorort, die Vorläuferorganisation, sogar ein Büro im Bundeshaus, um mitzugestalten. Und in den letzten 10 Jahren in der Ära Gentinetta gab es eigentlich nur Blockadepolitik, und das hat auch bei allen Bundesräten und in Bundesbern hat das schon vorher zu einer Schwächung des Einflusses von Economie Suisse geführt.
Also die Kommunikation war ein Problem. Offenbar, den beiden ist aber auch vorgeworfen, sich von der Basis zu sehr entfernt zu haben, zu arrogant aufgetreten zu sein.
Die Kommunikation war nicht sehr stark. Ich glaube auch, dass man nicht gespürt hat, dass in der Bevölkerung und in der innerschweizerischen Wirtschaft die Meinung gewechselt hat. Weniger Antistaat, weniger Liberalisierung. Denken Sie an die verschiedenen Volksabstimmungen gegen die Liberalisierung. Und das hat man im Sekretariat nicht gespürt.
Jetzt wird aus dem Verband der Ruf nach einer starken Führungspersönlichkeit laut. Was muss denn der oder die Neue mitbringen?
Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit ist fast alles. Vielleicht müsste die Economie Suisse sich auch etwas reduzieren mit der Breite der Themen. Sie hat sich ja zu allem und jedem eingemischt, zur Energiepolitik, über die Post, über die Bahn, über die Infrastrukturinvestitionen und so weiter. Weniger wäre mehr.
Fällt Ihnen schon ein Kandidat ein, eine Kandidatin, die Sie empfehlen könnten?
Sie wissen, dass Kandidaten schon gehandelt werden, und ich bin zum Glück in einer Situation, dass ich vom Schiff aus das beobachten kann. Aber das Wichtigste wäre, Economie Suisse ist zu wünschen, dass sie eine glaubwürdige Galionsfigur ins Schaufenster stellen können, die auch kommunizieren, glaubwürdig kommunizieren und den Leuten die Wirtschaft erklären kann.
Eine letzte Frage noch an Sie, Rudolf Strahm. Sie haben das zum Teil schon angesprochen. Vor 20, 30 Jahren hatte Economie Suisse oder eben der Vorläufer Vorort noch extrem viel Einfluss in der Schweiz, galt sogar als 8. Bundesrat. Kann der Verband diese Machtfülle überhaupt wiedererlangen oder ist die Zeit einfach vorbei?
Ich glaube nicht mehr. Das sind jetzt wirklich fundamentale, objektive Interessengegensätze. Immer mehr zwischen Binnenwirtschaft und globalisierten Konzernen. Ein grosser Teil der Konzernchefs sind internationale Figuren, die kümmern sich nicht um die schweizerische Wirtschaft. Und natürlich auch der Interessengegensatz zwischen Finanzwirtschaft und Realwirtschaft wird weitergehen. Denken Sie an die Frankenkurse, an die Geldpolitik der Nationalbank.
Und alle haben eigene Interessen. Liegt es vielleicht daran, dass es einfach viel mehr Lobbyorganisationen gibt inzwischen?
Es gibt auch mehrere neue Player. Es gibt zum Beispiel in der Energiepolitik den Unternehmerverband von Cleantech. Das Gewerbe hat plötzlich viel mehr wieder Einfluss. Gerade die Binnenwirtschaft, KMU-Wirtschaft. Kurz, es wird wahrscheinlich nie mehr diese Situation sein wie im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war die Schweiz umzingelt und unter großem Druck. Und da hörte man natürlich viel stärker auf die Wirtschaft, die in der Schweiz natürlich sehr stark verwurzelt war. Und heute sind es die globalen Konzerne mit Sitz in der Schweiz nicht mehr.
Also so mächtig wird Economie Suisse nie wieder. Rudolf Strahm, vielen Dank für das Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.